Militärischer Zwischenfall von kalt wird heiß. Auseinandersetzungen an der umstrittenen Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea lösten weltweit Sorge vor einer Eskalation des Konfliktes aus. Südkoreanischen Medien zufolge hat Nordkorea nach gegenseitigen Provokationen durch Grenzeinheiten Dutzende Artilleriegeschosse abgefeuert, die auf der Insel Yongpyeong und ins Gelbe Meer nahe der Westgrenze Südkoreas einschlugen. Dabei sollen mindestens 2 südkoreanische Marinesoldaten getötet und mehrere weitere verletzt worden sein. Südkorea hat das Feuer nach eigenen Angaben erwidert, Kampfjets zur Insel beordert und sein Militär in höchster Alarmstufe zu Friedenszeiten versetzt. Auch Außenminister Westerwelle äußerte sich sehr besorgt über den Zwischenfall, in dem es eine Gefahr für den Frieden in der Region sieht. In dem Gebiet fanden kürzlich Seemanöver der USA zusammen mit Südkorea statt, gegen die Nordkorea als Invasionsübung protestiert hatte. Morales fordert Schluss mit US-gestützter Staatsstreichpolitik. Boliviens Präsident Evo Morales hat auf der 9. gesamtamerikanischen Konferenz der Verteidigungsminister in Santa Cruz dazu aufgerufen, das Zeitalter der Staatsstreiche in Lateinamerika und in der Welt zu beenden. Als Drahtzieher hätte sich in der Vergangenheit häufig die Botschaften der USA erwiesen. Bolivien sei selbst 2008 betroffen gewesen, als US-Botschafter Philip Goldberg als Mitorganisator eines Umsturzversuches gegen seine Morales-Regierung tätig geworden sei.
Of the countries which the U.S. have backed coup attempts from 2002,
Venezuela,
2008, Bolivia, 2009, Honduras, 2010,
Ecuador.
We must recognize, fellow Latin Americans, that the U.S. beat us in Honduras.
Soweit Morales nach Democracy Now! Zitat. Von den 4 US-gesponnenen Staatsstreichs seien Anfang des Jahrhunderts seien nur die in Honduras erfolgreich gewesen. They beat us, wie er gerade eben sagte. Die lateinamerikanischen Demokratien können nur in einem Klima von Frieden und Sicherheit gedeihen. Die Anstiftung zu und die Organisierung von Staatsstreichen verhindere dies. In dem Zusammenhang kritisierte Morales scharf ein Treffen von Ultrarechten, das am 17. November in Washington stattfand. Einige Kongressabgeordnete wie der Republikaner Connie Mack hätten einen Mord an Venezuelas Präsident Hugo Chavez quasi herbeigesehnt. Sollte Chavez etwa zustoßen, sei klar, wer den Hintermännern zugerechnet werden müsse. Regierung in Honduras erließ ein Antiterrorismusgesetz, das meldet die Nachrichtenagentur Adital. Das Gesetz verpflichtet Nichtregierungsorganisationen, sämtliche Spenden beim Staat zu melden, die einen Wert über $2,000 haben. Diese Vorgabe hat zum Ziel, jegliche Aktivität zu regulieren. Kritik an dem Gesetz wurde von der Nationalen Front des populären Widerstands geübt, da das Gesetz Konflikte hervorrufen und zu Repressionen gegen soziale Bewegungen führen kann. Das Gesetz wird als Werkzeug der Verfolgung sozialer Gruppen angesehen, die gegen staatliche Aktionen demonstrieren. Soziale Bewegungen und linke Initiativen machten auf die möglichen Modifikationen des Gesetzes aufmerksam, da es keine Definition dafür gibt, was genau ein terroristischer Akt ist. Ähnliche Antiterrorismusgesetze gibt es in Chile und Paraguay. In Chile befinden sich etwa 100 Mitglieder der indigenen Gemeinschaft der Mapuche aufgrund des Antiterrorismusgesetzes im Gefängnis. Das chilenische Gesetz stammt noch aus der Zeit des Diktators Pinochet. Es erlaubt präventive Verhaftungen für eine Dauer von bis zu 2 Jahren. Seit Juni existiert auch in Paraguay ein solches Gesetz. Dies erlaubt Personen, die wegen terroristischen Handlungen angeklagt werden, für bis zu 30 Jahre ins Gefängnis zu verurteilen. In Chile haben im Übrigen Mapuche-Sprecherinnen einen neuen Hungerstreik in Aussicht gestellt, falls die Verfahren auf Basis des Antiterrorismusgesetzes fortgeführt werden. Israel will Rückgabe besetzter Gebiete an eine Volksabstimmung knüpfen. Das beschloss die Knesset mit den Stimmen seiner rechten und siedlerfreundlichen Parlamentsmehrheit. Die neuen Gesetze sieht vor, dass bei einer Land for Peace Politik in Zukunft jede israelische Regierung, die eine Rückgabe von Land nicht nur in Ost-Jerusalem und den Alanhöhen anstrebt, dieses Vorhaben von einem nationalen Referendum absegnen lassen muss. Dieses Referendum könnte nur durch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für eine Rückgabe umgangen werden. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu begrüßte die Entscheidung und sagte, das Gesetz sorge für eine breite nationale Zustimmung für ein mögliches Abkommen. Kritiker des Entwurfs monierten, dadurch werde eine Einigung im Nahostfriedensprozess weiter erschwert. Schließlich würde ein Friedensvertrag mit Syrien eine Rückgabe der Golanhöhen erfordern und für einen Frieden mit den Palästinensern wären Zugeständnisse in der Jerusalem-Frage erforderlich. Die Eingliederung der Golanhöhen und Jost-Jerusalems in Anschluss an deren Annektierung im Jahre 67 wird allgemein als völkerrechtswidrig betrachtet. Sarkozy in U-Boot-Affäre. In der Affäre um Schmiergeldzahlungen für ein französisches U-Boot-Geschäft mit Pakistan wurden bei einer Durchsuchung des Haushaltsministeriums in Paris handschriftliche Notizen über, Zitat, dunkle Finanzgeschäfte entdeckt. Einer, Zitat, dem Fall nahestehenden Quelle zufolge, sollen die Aufzeichnungen für den jetzigen Präsidenten Nicolas Sarkozy bestimmt gewesen sein. Sarkozy war Mitte der 90er Jahre Haushaltsminister, als es im Zusammenhang mit dem U-Boot-Geschäft zu Schmiergeldzahlungen gekommen sein soll. Mit den illegalen Geldern soll womöglich der Wahlkampf von Präsidentschaftskandidat Edouard Balladur finanziert worden sein, dessen Wahlkampfsprecher Sarkozy ebenfalls war. Auf die Nachfrage eines Journalisten beim NATO-Gipfel in Lissabon reagierte der französische Präsident ausfallend und glaubte die anwesenden Pressevertreter mit den Worten »Bis morgen pädophile Freunde« bedenken zu können. Laut der Zeitschrift Le Parisien wird von der Justiz auch eine Verbindung zu einem Bombenanschlag in der pakistanischen Stadt Karachi geprüft, bei dem 2002 11 französische Ingenieure getötet wurden. Vereinte Nationen appelliert. Zivilisten in Krisengebieten besser schützen. Die Koordinatorin der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe, Valerie Ames, ist besorgt über den Schutz von Zivilisten in Krisengebieten. Nach AP hat Ames gesagt, es sei schwierig, Regierungen und Aufstände dazu zu bewegen, die Zivilbevölkerung zu schützen. Laut international geltendem Recht seien sie dazu verpflichtet. Ames habe erklärt, angesichts der Bedingungen vor Ort könnten die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen nicht verhindern, dass Zivilisten den bewaffneten Konflikten in ihrem Land zum Opfer fielen. Streik der Müller vor bedroht Griechenlands Hauptstadt Athen im Müll zu versinken. Nach knapp einer Woche Streik der Müllabfuhr liegen der deutschen Presseagentur zufolge an fast allen Straßen von Athen stinkende Abfallberge. Ähnlich sehe es auch in der Hafenstadt Thessaloniki und anderen griechischen Städten aus. Die Gewerkschaft der bei der Müllabfuhr Beschäftigten fordert mehr Geld und die Einstellung von 500 zusätzlichen Arbeitern. Städte und Regierung würden sich aber weigern, weil es wegen der dramatischen Finanzlage nicht genug Geld dafür im Haushalt gebe. Zeitgleich hat aber der IWF Griechenland für seine Sparpolitik ausdrücklich gelobt. Unversichert Medico fordert globale Fonds. Laut der Weltgesundheitsorganisation hat mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung keine Krankenversicherung und weitere 150 Millionen Menschen können sich medizinische Behandlung kaum leisten. Hauptthema der diesjährigen Weltgesundheitsberichts der WHO, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde, ist die finanzielle Gefährdung von Menschen durch Krankheiten. So rutschen jedes Jahr weltweit rund 100 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze, weil sie nicht krankenversichert sind. Mehr als 150 Millionen Menschen seien zudem jeden Jahr zum vollständigen finanziellen Ruin bedroht. Zitat, die internationale Gemeinschaft wird die eigenen Anstrengungen der ärmsten Länder finanziell unterstützen müssen, heißt es in dem Papier. Doch auch in reicheren Ländern, wie beispielsweise den USA, seien Menschen häufig überschuldet, weil sie Behandlungskosten nicht zahlen könnten. Als notwendige Konsequenz aus dem Weltgesundheitsbericht 2010 der WHO fordert die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International die Einrichtung eines globalen Fonds für Gesundheit als ein neues Finanzierungsinstrument. Zu Recht hebe der Bericht hervor, dass private Selbstbeteiligung, User-Fees, Medikamentenzuzahlung nur zu Lasten ärmerer Menschen gehen und so die soziale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung verschärfen, was gleichermaßen für arme wie für reiche Länder gilt. Bundesverfassungsgericht gibt heute Entscheidung zum Gentechnikgesetz bekannt und verhandelte über Fraport-Demo-Verbote. Heute Morgen gibt in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zum Gentechnikgesetz bekannt. Gestern fand die Verhandlung zur Beschränkung des Demonstrationsrechts auf dem Frankfurter Flughafen statt. Eine Frau hatte 2003 ein Flughafenverbot erhalten, weil sie in der Abflughalle Flugblätter gegen eine Zwangsabschiebung von Flüchtlingen verteilt hatte. Die Flughafengesellschaft Fraport hat sich in der Begründung auf ihr Hausrecht berufen. Als Eigentümerin müsse sie keine Demonstrationen auf ihrem Gelände dulden. Allerdings gehört die Gesellschaft mehrheitlich dem Staat. Die Demonstrantin habe dagegen gehalten, wenn private Eigentümer eine Fläche als Flanier- und Konsummeile zur Verfügung stellten, müssten sie auch Versammlungen zulassen. Der Bundesgerichtshof hatte 2006 das Hausverbot in der ersten Instanz bestätigt. Nach dem Eindruck der Prozessbeobachter ist die Bestätigung dieses Hausverbotes nicht mehr sicher. Terror-Hyper des Jahres. Der niedersächsische Innenminister Schünemann möchte die Bundeswehr im Inneren einsetzen. Schünemann hat seinen Vorstand mit der Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland begründet. Es fehle die gesetzliche Grundlage, auf der man die Armee im Inland einsetzen könne. Es sei dringlich erforderlich, dass die Regierungskoalition hier tätig werde. Der niedersächsische Innenminister erklärte, es gebe zurzeit zwei Situationen, in denen nur die Bundeswehr die Kompetenz habe, nämlich in der Luftabwehr und bei der Seesicherheit. Auch der bunddeutsche Kriminalbeamte forderte neben der Polizei auch die Bundeswehr zum Beschutz der Bevölkerung im Inland einzusetzen. Proteste verboten. Am Dienstagmittag wurde von der Versammlungsbehörde der Berliner Polizei eine für diesen Freitag angemeldete Demonstration entlang der Bahnmeile des Bundestages verboten. Die Demonstration zu der stattfindenden abschließenden Beratung zum Sparpaket im Deutschen Bundestag. Das Verbot wird von polizeilicher Seite mit zu erwartenden Störungen der öffentlichen Ordnung durch Gruppen aus dem Bündnis begründet. Michael Brütz, Sprecher des Bündnisses, kommentiert die Entscheidung mit den Worten, Zitat wörtlich, öffentlich möchte die Bundesregierung ihr Kürzungspaket unter Ausschaltung der Öffentlichkeit durchpeitschen. Ein weiterer Schritt zur Demokratieabbau. Wir werden das nicht hinnehmen, wir zahlen nicht für eure Krise, will mit allen juristischen Mitteln gegen das Verbot vorgehen. Heute entscheidet der Deutsche Bundestag über den Bundeswehrhaushalt. Ohne Rüstung leben hat durch ihren Pressesprecher zu diesem Beratung über den Verteidigungsetat 2011 eine Initiative gestartet. Vorrang für Zivilrüstungsetat drastisch kürzen. Über 5000 Bürgerinnen und Bürger und ihnen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Zollitsch beteiligten sich an der Unterschriftenaktion. Mit dieser Aktion fordern die Unterzeichner von der Regierung kein Geld mehr für Kriegseinsätze und neue Rüstungsprojekte, mehr Geld für zivile Konfliktbearbeitung und Schuldenabbau, mehr Geld für Bildung und soziale Leistungen. Ohne Rüstung leben Pressesprecher Russmann bewegt sich der Verteidigungshaushalt auf einem unverändert hohen Niveau und soll 2011 auf 31,5 Milliarden Euro steigen. Jede der 11.500 Städte und Gemeinden in Deutschland, von 8 bis 12 in Deutschland, zahlt im Jahr durchschnittlich 2,7 Millionen Euro für neue Waffen, Soldaten und Kriegseinsätze wie den in Afghanistan. Während jeder Einzelne vom Baby bis zum Greis mit 400 Euro jährlich fürs Militär zur Kasse gebeten wird, werden soziale Leistungen gekürzt und Bildungsaufgaben in Frage gestellt, kritisierte Rüssmann die Bundesregierung. 10.531 bestrahlte Brennelemente in Deutschland eingelagert. Nicht nur 1.000 sollen nach Russland verschubt werden. Am 31. Januar 2009 lagerten nach Angaben der Bundesregierung 10.531 bestrahlte Brennelemente in den Nasslagern der deutschen Atomkraftwerke. Die Anzahl entspreche einer Menge von rund 3.300 Tonnen Schwermetall. So heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die meisten Brennelemente lagerten mit insgesamt 4.214 Stück in den Blöcken B und C von Gund Remmingen. In Bayern kommen noch die Blöcke 1 und 2 von Isar hinzu. Die waren im Dezember 2009 mit zusammen 1.762 bestrahlten Brennelementen belegt, also 50% in Bayern. Im baden-württembergischen Philippsburg wurden allein 3.267 Brennelemente, also rund 30% nass gelagert. In übrigen Nasslagern, darunter auch in Neckarwestern 1 und 2, vorhin war es Philippsburg, wurden für diesen Zeitpunkt zwischen 141 Brunsbüttel und 478 Brockdorf abgebrannte Brennelemente, also sprich Atomstrahler, eingelagert. Hungerstreik von Flüchtlingen in Augsburg. Annähernd 250 Flüchtlinge haben seit Montagabend in der Gemeinschaftsunterkunft Neusesser Straße in Augsburg einen unbefristeten Hungerstreik begonnen. Nachdem die Flüchtlinge bereits seit letzten Donnerstag die Essenspakete der Einrichtung verweigert hatten, wurde gestern auch die Annahme von Geld und Lebensmitteln zur Unterstützung des Essenpakete-Boykotts zurückgewiesen. Dabei erklärten die Flüchtlinge, dass sie die Essenspakete weiterhin ablehnen und gemeinsam für ein besseres Leben kämpfen werden. Der Bayerische Flüchtlingsrat zeigte sich besorgt um die Gesundheit der Flüchtlinge und forderte die Staatsregierung und die Landtagsfraktionen auf nach Augsburg zu fahren und den direkten Dialog mit den Flüchtlingen aufzunehmen. Nichts als warme Worte. Landesregierung lässt Kürzungen von Integrationskursen tatenlos zu. Integrationskurse sind seit Jahren der Renner. Die Nachfrage nach Integrationskursen übersteigt bei Weitem das Angebot. Als Folge dieser steigenden Kurskosten und der angespannten Haushaltslage des Bundes wurden in diesem Jahr durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Kürzungen der Integrationskurse beschlossen, wie von der Landesregierung in der Antwort auf einen Antrag von dem grünen Abgeordneten Wölfle bestätigt wurde. Die Folgen dieser Kürzung sind unter anderem Reduzierung der Kurse auf 900, und zwar um ein Viertel von 1200 Unterrichtseinheiten, Einschränkung der Wiederholungsmöglichkeit, Anhebung der Mindestteilnehmerzahl, erhebliche Kürzung bei der Kinderbetreuung, bei der Fahrkostenerstattung. Für freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Integrationskursen wird eine dreimonatige Sperrfrist eingeführt, womit die Wartelisten noch länger werden. Werner Wölfler, integrationspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, wörtlich: Die Landesregierung hat auf Bundesebene auf diesen gravierenden Folgen kritisch hingewiesen, unternommen hat sie aber nichts. Die Reaktion des Integrationsbeauftragten der Landesregierung, FDP-Minister Goll, jetzt ein Gespräch und einen Erfahrungsaustausch aller beteiligten Akteure zu führen, ist symptomatisch für den Stellenwert der Integrationspolitik im Lande. Es entspricht dem Verständnis von Integration von Schwarz-Gelb, einerseits Migranten und Migrantinnen öffentlichkeitswirksam zur Integration aufzufordern, andererseits integrationswillige Menschen auszubremsen. Aktik jetzt Verein. Am Dienstagabend, dem 23. November, fand die offizielle Vereinsgründung von Aktik um 19 Uhr im Haus der Jugend Ullandstraße statt. Gewählt wurden der Diplom-Sozialpädagoge Joe Evers als erster Vorstand, der staatlich geprüfte Grund- und Hauptschullehrer Eduard Hottmann als stellvertretender Vorstand, der Studierende Manuel Vogel als Kassenwart und Schülerin Anna Meyer und die Studierende Lena Prischiller. Daraus hinaus wurden eine Vertreterin und ein Vertreter des Jugendamtes von der Stadt Freiburg Arktik zukünftig beratend zur Seite stehen. Mehr als 30 Personen wohnten der Veranstaltung bei, 30 Gründungsmitglieder unterzeichneten feierlich die Gründungssatzung. Aus der Initiative Arktik wurde damit Arktik e.V. Das wird allerdings erst, wenn es ins Vereinsregister eingetragen wird. Arktik hat zum Ziel, alle Junggebliebenen und jungen Menschen, die in Freiburg Kunst, Kultur und Bildung mögen, machen oder fördern, zu vernetzen und dafür im ehemaligen Z eine entsprechende einen Ort mit Proberäumen, Ateliers, Ausstellungsauftrittsmöglichkeiten sowie Büroräumen nebst Kaffee zu schaffen. Mit der nun erfolgten Gründung ist ein wichtiger Schritt unternommen, diese Pläne zukunftsnah verwirklichen zu können, heißt es in der Pressemitteilung. Nun ist der Gemeinderat gefordert, so schnell wie möglich den Räumlichkeiten freizugeben und am 14. Dezember eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Auch darf die Förderung der Stadt nicht weiter gekürzt werden, damit die Freiburg Kulturszene sich zum Wohle aller entfalten kann.